bombardiere dich erstmal mit einer Flut von Zitaten, bevor wir dann auf das Buch zu sprechen kommen. Ich habe da mal ein paar Sachen rausgesucht. Und zwar kennst du sicherlich Nena, die Sängerin. Und die singt in ihrem Lied »Du bist so gut für mich« die Zeilen »Wir beide sind aus Gold« sowie »Unser Gold soll fließen, ich will mein Blut vergießen und meine Augen schließen und dich und mich genießen«. Das ist ja schon mal vom Reim schon mal sehr schön. Dann gibt's noch das Lied Gold von der Band Klee. Da heißt es im Text, wir werden wie Gold sein. Es gibt einen Debütroman von Fabian Hischmann, der erst kürzlich erschien. Der heißt, am Ende schmeißen wir mit Gold. Und ich war letztens auf dem Literaturfestival Prosa Nova in Hildesheim und da gab es eine Veranstaltung, bestritten von Susanne Heinrich, Klaus Sebastian Klose und Talström. Und diese Veranstaltung trug den Titel »Wir sind Nachtgewächse, wir sind aus Gold«. Dein neuer aktueller Roman trägt den Titel »Wir sind golden, wir sind aus Blut«, ein Familienalbum. Und ich hätte von dir gerne mal gewusst, ob ich übersensibel bin oder ob es gerade tatsächlich hypermodern ist, eine Verbindung zwischen den Wörtern »Wir« und »Gold« herzustellen.
Also die Übersensibilität teile ich gerade, denn mir kommt auch eine ganze Schwemme entgegen, da das Wort Gold verwendet wird in der Literatur. Natürlich war ich die Erste. Nein, so ein Quatsch. Und es ist auch kein Roman, das wäre viel zu hoch und zu groß gegriffen. Das sind kleine Erzählbausteine, wenn man so will. Ja, mir ist das auch aufgefallen und mir kommt das jetzt an allen Ecken wirklich entgegengeschwommen. Aber erklären kann ich es mir auch nicht. Aber ich glaube, es hängt allgemein mit dieser Sensibilität zusammen, die man entwickelt, wenn man sich einem bestimmten Thema widmet, dass einem das dann überall begegnet. Also mir geschieht das relativ oft.
Was ist das denn, was dich an diesen Worten fasziniert oder was diese Worte verbindet, wir und Gold irgendwie? Also es ist ja sehr auffällig, in allen Zitaten, die ich gerade genannt habe, ist immer wir und Gold. Es gibt dann auch immer noch so, also teilweise so Verbindungen zu Blut und so. Vielleicht kannst du es auch nicht hundertprozentig erklären oder so, vielleicht hast du eine Idee.
Natürlich kann ich es nicht hundertprozentig erklären. Die Idee stammt einfach aus dem Text, der dem Ganzen zugrunde liegt. Also es ist ja ein Zitat aus dem titelgebenden Text. Wir sind golden, wir sind aus Blut und es geht darum, wie drei kleine Menschen durch die Herbstfelder, also wenn nur noch die Stoppeln da sind und von der Sonne beschienen sind, wandern. Und das hat so einen Goldton. Und zugleich werden aber die Beine von den Stoppeln aufgeritzt. Also jedes Landkind, das mal mit Land in Verbindung war oder damit Fühlung nehmen musste, kennt das, glaube ich, wenn man über die Felder rennt, dass das sehr schmerzhaft sein kann. Und aus diesem, einfach aus dieser Verkettung von dem goldenen Licht und den Stoppeln, die zugleich aber wiederum Wunden zufügen, hat sich dann Wir sind golden. Und weil es drei sind, natürlich wir sind golden, wir sind aus Blut gebildet, genau.
Wir werden uns im Verlauf des Gesprächs wahrscheinlich noch sehr viel über Lyrik unterhalten, was das Buch ja nun wiederum nicht beinhaltet. Ist es denn wenigstens in lyrischer Prosa verfasst?
Lyrische Prosa ist ja ein ganz schwieriger Begriff für mich. Ja, es sind Sätze, die sozusagen mit Rhythmen arbeiten. Und da ich sehr genau versuche, den Takt auszuloten und auch den Klang und tatsächlich jeden Satz fast ähnlich viel Zuneigung widme wie einem Gedicht. Also ja, wenn man diesen Begriff brauchen muss, da er der einzig Taugliche ist, der eine Kategorie bildet, dann ist es wohl lyrische Prosa, obwohl ich mit dem Begriff, wie gesagt, nicht ganz so glücklich bin.
Dann erfinde doch einen neuen.
Ich habe auch schon überlegt. Ich bin dran.
Du hast für das Buch mit dem Fotografen und Grafiker Andreas Berner zusammengearbeitet. Wie seid ihr denn da vorgegangen?
Andreas Berner hat in seinem Atelier, also er hat sich ein Atelier gebaut. Fangen wir ganz von vorne an. Das könnte jetzt etwas ausufern. Du musst mich dann stoppen, wenn es so lang wird. Und um dieses Atelier überhaupt zu bauen, musste er ein Haus abreißen. Und in diesem Haus hat er unglaubliche Fotografien gefunden, die halt vom Wasser schwer zerschunden waren und von der Zeit einfach deformiert. Und mich haben diese Biografien einfach magisch angezogen. Der hat sie ganz leicht und sanft bearbeitet. Also es ist tatsächlich nichts, das Photoshop hinzuerfunden hat, was man sieht, diese ganzen Entstellungen, sondern er hat einfach die Kontraste noch angepasst und ähnliches. Und hat mich dann gefragt, ob wir nicht gemeinsam dazu arbeiten wollen. Und mich haben diese Fotografien so innig angesprochen, dass ich diese Idee sehr lange mit mir rumgetragen habe. Und ja, irgendwann kam die Initialzündung aufgrund eines anderen Textes und dann war die Idee geboren.
Du hast jetzt von Fotografien geredet und von Biografien. Meint das das Gleiche? Also ist auf den Fotografien, sind da Biografien drin oder verstecken die sich da drin? Oder?
Ah, da habe ich mir jetzt gerade selbst nicht zugehört. Wahrscheinlich war mein Kopf schon wieder weiter als mein Mund. Nein, Fotografien tatsächlich. Aber es sind kleine Aufnahmen, kleine Momente einer Familie, die uns unbekannt ist, mehr oder minder. Also mir zumindest gänzlich, ihm in Bruchstücken bekannt, zumindest namentlich, wo man immer mal ein Kind sieht, einen Hund, eine Mutter, eine Großmutter und wie sie miteinander umgehen. Also sind diese typischen Familienfotos oder vielleicht auch gar nicht so typische Familienfotos. Eigentlich sind viele davon eher für den Papierkorb, glaube ich, gedacht gewesen.
Wie habt ihr da jetzt gearbeitet? Also du meintest, der erkannte die Familie. Hat er dir Sachen über sie erzählt oder hast du einfach frei assoziiert und dir Sachen ausgedacht, die dir zu den Situationen eingefallen sind?
Also er hat mir Gott sei Dank überhaupt nichts dazu erzählt und ich war auch sehr dankbar dafür. Ich habe die Fotos so genommen, ohne Kontext, wie ich sie bekommen habe und habe auch wirklich lange überlegt, was sich dazu machen lässt. Also ob man nun zum Beispiel mit dem Medium Wasser arbeiten könnte, wie zum Beispiel Wolfgang Hilbig in Alte Abdeckerei, dass man versucht, den Stoff ins Fließen zu bringen und hatte ganz viele Anläufe und Versuche und erst wie zu sagen zum Schluss, nachdem ich durch ganz viele Abstrakte geistig geschwommen bin, kam die Familie wieder in den Vordergrund. Also es war gar nicht so angelegt, das hat sich dann einfach so entwickelt. Und ich habe auch während des Schreibens die Fotos überhaupt nicht mehr betrachtet. Also nur am Anfang und dann am Ende, als ich das Buch vor mir hatte, erst mal wieder gesehen, wie das alles korrespondiert.
Und was sind das jetzt für Geschichten? Wie würdest du das einordnen? Wie würdest du es denn beschreiben?
Also wie gesagt, es geht um mindestens drei kleine Menschen, drei junge Menschen, die aufgrund ihrer familiären Bindung zueinander gefunden haben oder nicht voneinander lassen können und wie sie sich sozusagen im ganzen Familienmoloch behaupten müssen. Also zentral ist eigentlich für mich immer die Frage der Familie als verlängerter Arm der Gesellschaft, die dir Deformation zufügt, um dich gesellschaftstauglich zu machen und wie dieses Konzept der Liebe eigentlich in der Familie funktioniert. Also dass die Liebe ja in der Familie seltsamerweise etwas Erzwungenes ist, obwohl wir später lernen, dass wir die Liebe ganz frei geben können, wie auch immer wir wollen. Und dieser seltsame Spagat zwischen Liebe und Gewalt, der sich gerade in der Familie immer wieder zeigt, hat mich einfach fasziniert und interessiert. Genau, und darum geht es mehr oder minder.
Was meinst du denn, welchen Zugewinn bedeuten denn die Texte für die Bilder? Wäre das eine auch ohne das andere denkbar oder?
Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Das war auch mein Anspruch, unbedingt. Also sie haben eine leise Korrespondenz, jetzt da sie zusammengestellt sind. Sie können in Kommunikation treten, aber es ist kein Muss. Also die Fotos funktionieren Gott sei Dank und großartigerweise auch ganz für sich stehend. Genauso auch wie der Text. Also ich bin kein Freund von Illustrationen oder Ähnlichem. Deswegen war es auch wichtig, dass beides wieder entkoppelt wird, sozusagen.
Das Buch hat mehrere Abschnitte und es erzählt jetzt auf den ersten Blick keine fortlaufende Geschichte. Sind die einzelnen Texte trotzdem irgendwie geordnet? Also, dass sie zusammenhängen, ist ja irgendwie klar über dieses Familiending. Aber ist eigentlich jeder Text für sich eine abgeschlossene Geschichte, beziehungsweise dann halt ein Bild aus dem Familienalbum?
Ja, sie sind alle zusammenhängend. Es gibt immer, also ich baue gern mit kleinen, zarten Fäden, die sich sozusagen hindurchweben und immer wieder wird ein Bild an bestimmter Stelle aufgenommen wieder oder auch fallen gelassen an bestimmter Stelle zugunsten eines anderen. Und es ist schon so, dass ich mir sehr viel Mühe mit dem Arrangement mache, dass es keine willkürliche Zusammenstellung der Texte ist. Und eigentlich sind sie es ist eine Erzählung, die sich fortspinnt, aber sozusagen von den Unterbrechungen lebt. Das ist eigentlich mein mir liebstes Modell, da ich an den großen Roman und an den Erzähler, der alles weiß, einfach nicht mehr glaube. Und ich glaube, es ist unserem Leben und unserer Wahrnehmungsfähigkeit vor allen Dingen viel gerechter wird, wenn man sozusagen die Einzelteile zum Leben bringt. Also genau daraus besteht doch auch unser Leben, aus diesen Ausschnitten, aus den Erinnerungsfetzen. Das ist ja keine chronologische Erzählung.
Wer erzählt denn im Buch?
Es gibt einen Ich-Erzähler durchaus, der sich sozusagen zu den mindestens drei kleinen Menschen zählt.
Und der weiß nicht alles.
Der weiß natürlich nicht alles.
Ist genauso in dieses Familienalbum hineingeworfen wie jemand, der einfach nur auf die Bilder gucken würde.
Genau.
Das wirkt so ein bisschen fragmentarisch. Welche Bilder fehlen denn in diesem Familienalbum?
Ich glaube, es sind wie so kleine Leuchttürme. Was fehlt, ist sozusagen das, was unser Leben tatsächlich, wenn wir uns hinsetzen im gediegenen Alter und versuchen, unser Leben nachzuerzählen, dann mimen wir uns eine Chronologie zusammen und versuchen, die Zusammenhänge zu erforschen, wie zum Beispiel Jean-Jacques Rousseau in seinen Bekenntnissen das großartig vollführt hat. Und hier fehlt aber sozusagen, wie soll ich sagen, eine gekünstelte Erklärung, deren man, glaube ich, in der Jetztzeit ja gar nicht fähig ist. Man kann ja seine eigene Gegenwart überhaupt nicht begreifen und man kann teilweise auch seine Vergangenheit überhaupt nicht wirklich begreifen, wenn man sich nicht wie Jean-Jacques Rousseau in lange Studien sozusagen versenkt und versucht, das Ganze aufzuarbeiten, warum man so geworden ist, wie man ist. Und es sind einfach die Leuchttürme, wirklich das, was in der Erinnerung kleben bleibt oder kleben bleiben könnte, sozusagen, das ist das, was übergeblieben ist.
Magst du uns was aus dem Buch vorlesen?
Das kann ich sehr gern.
Beziehungsweise, ich stelle mal noch eine zwischenabschließende Frage. Hast du irgendwas zu dem Buch zu sagen, was ich dich nicht gefragt habe, wo du aber meinst, das wäre wichtig, wenn man darauf hinweisen würde?
Ich habe jetzt zu meinen eigenen Büchern immer recht wenig zu sagen und bin immer ganz froh, wenn das andere machen.
Okay, aber das ist ja auch eine Aussage.
Insofern ist... Ja, ich bin ja ganz altmodisch und denke immer, alles, was ich sagen wollte, steht auch darin. Mhm. Genau. Und ich würde jetzt sagen, da wir jetzt schon so viel darüber gesprochen haben, einfach den titelgebenden Text. Wir schlagen unsere Hacken zusammen und es ist Gold, all überall. Die Felder sind gemäht, die Felder sind golden und wir rennen stundenlang. Rennen durch das Gold, das uns in die Beine fährt. Wir haben Striemen, auf den nackten Wadern meandern rote Fäden. Uns spinnt die Wolle ein, die Wolle ist aus Blut. Es ist Herbst und wir rennen, wir sind golden, wir sind aus Blut. Wir sehen den Feldweg nicht mehr, wir drehen uns um und rennen rückwärts. Wir haben Atem für Zehen. Wir sehen das Dorf verschwinden, das Dorf duckt sich ab, auch der Kirchturm versinkt langsam unter dem Feld, bricht die Spitze. Verschwimmt die dunkle Ebene des Friedhofs, verschwimmt im Wald. Wir haben Atem für Zehen und rennen, bis die Sonne absteigt und alles verglüht. Auch unsere Haare glühen, die Haare meiner Cousins glühen besonders schön, sie sind golden. Sie stehen in alle Himmelsrichtungen, leuchtende Antennen und morsen heimlich Signale nach oben. Wir sind elektrifiziert, wir verglühen, wir sind besonders schön, wir sind golden, wir sind aus Blut.
Kommen wir jetzt mal zur Lyrik. Du hast im Juni den Publikumspreis beim Menantes-Preis für erotische Dichtkunst erhalten. Und ich habe gelesen, dass die Texte, mit denen du dich um den Menantes-Preis beworben hast, eigentlich entstanden sind, weil du was zum Thema Liebe schreiben wolltest. Wie hast du dich denn dem Thema genähert?
Das ist richtig. Auch hier ließe sich wieder ein Geschichte anfügen oder ein Dönchen, wie man das nennt, wie ich vor kurzem gehört habe. Und zwar war ich vor rund, ich glaube jetzt ist auch schon wieder geschlagene 2 Jahre her, in Wiesbaden eingeladen zu einem Poesiefestival gemeinsam mit Michael Krüger. Und es machte mir schon Sorgen genug, mit Michael Krüger zu lesen, aber es war noch viel schlimmer, welches Thema sich gewünscht wurde, und zwar Liebe.
Ist das so ein unangenehmer Mensch oder warum?
Nein, weil ich für mich ist das einer meiner großen Helden. Und ich neige ja auch zur Heldenverehrung, insofern war ich unglaublich aufgeregt. Und sagte dann Eva Demski, die das Festival veranstaltet, dass ich eigentlich zu Liebe überhaupt nichts groß habe. Und er sagte, ach, das macht nichts, du findest schon irgendwas, du musst es nur biegen. Und ich kam da dort an und wir hatten beide nichts in der Tasche. Also wir haben dann beide unsere Texte gegen den Strich versucht zu interpretieren und gesagt, ja, hier steckt Freundschaft drin, das ist ja auch eine Form von Liebe. Oder ja, hier steckt die Liebe zur Musik drin. Und irgendwann hat sich das dann auch thematisch entbrannt im Gespräch nach der Lesung, warum es so wenig gute Liebesgedichte gibt. Und ich habe dann gesagt, ach, versuchen kann ich es ja mal. Bin aber gescheitert, schon in den Anfängen.
Wie drückt sich das aus?
Das Scheitern drückt sich insofern aus, dass mir die Liebe tatsächlich, wie soll ich sagen, gar nicht ins Wort gekrochen ist, sondern es automatisch so eine körperliche Konnotation bekommen hat. Also alle Texte sind sehr körperlich geworden. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Das hat sich dann so entwickelt. Und als das dann so weit war, habe ich gedacht, na gut, dann machen wir das so.
Und du hast das Scheitern dann auch so hingenommen. Also du wärst dann nicht diejenige, die noch weiter in die Richtung versucht und versucht es doch irgendwann zu packen.
Ich habe das Scheitern da sehr gerne hingenommen, genau weil sich ja etwas entwickelt hat, das mir dann doch sehr zu Pass kam. Und mit der Liebe und mir ist es ja eh so eine Geschichte, dass eigentlich alle Bücher sich um die Liebe drehen, aber halt auf eine sehr versteckte Art und Weise. Es geht immer um das Scheitern von Liebe und auch um die Vergeblichkeit von Liebe, nur halt im Gedicht das so exemplarisch auszudrücken, fällt mir sehr schwer. In der Prosa kann man das viel wunderbarer verstecken. Und deswegen war ich dann ganz dankbar, dass überhaupt was entstanden ist, das einigermaßen tauglich war. Also darüber lässt sich auch streiten, um Gottes Willen. Ja, es ist was entstanden, womit man ausnahmsweise vor die Tür gehen kann, manchmal.
Wir legen dich jetzt im übertragenen Sinne mal auf die Couch und fragen mal, kannst du dir irgendwie erklären, warum du bei dem Körperlichen angekommen bist, immer wieder?
Das hat sich eigentlich durch den ersten Text entwickelt und dann haben sich die Motive sofort gesponnen und ich glaube, es lag tatsächlich an dem Rhythmus. Irgendwie hat sich die Bewegung eingeschlichen oder der Wunsch, Bewegung durch den Rhythmus darzustellen. Ob mir das jetzt gelungen ist, sei wiederum anheimgestellt, dem Hörer oder wem auch immer. Und dadurch, dass mich die Bewegung zweier Körper oder eines Körpers im Akt mehr oder minder irgendwie interessiert hat, hat sich das dann so eingeschlichen, genau.
Jetzt muss ich dir wieder diese unangenehme Frage stellen, wo du was über deine Texte sagen musst. Würdest du es einschätzen, sind deine Texte eher, du meinst ja körperlich, ist das eine pornografische Art von körperlich oder ist das eine kitschige oder eine kultivierte oder eine dezent erotische oder wo siehst du das da?
Bei den schönen Kategorien, die du genannt hast, würde ich sagen dezent erotisch, versteckt erotisch trifft es vielleicht am ehesten. Genau. Manchmal sogar ins Humorvolle abgleitend, aber wahrscheinlich auch nur für mich, den Witz versteht meist keiner.
Da hätte ich jetzt aber schon gern eine Begründung dahinter, ein dezent erotisch weil.
Dezent erotisch weil ich natürlich vorrangig versucht habe, der Dichtung treu zu sein und weniger meinem Thema. Also ein Gedicht befindet sich ja immer auf dem Abflug. Man kann sich noch so viel vornehmen, das Gedicht hat seine eigenen Gesetzlichkeiten aufgrund von Form, Versmaß, von der Interpunktion. Es gibt so viele Parameter, an die zu denken ist, dass man sich relativ schnell von dem Stoff trennen muss. Und deswegen glaube ich, da das Gedicht sozusagen immer aufgrund seiner Eigengesetzlichkeit für mich Vorrang hatte und ich mich so auch vom Stoff entfernt habe, hoffe ich, dass es dezent erotisch ist.
Wie hast du denn die Texte der anderen Wettbewerbsteilnehmer wahrgenommen? Waren die auch dezent erotisch?
Da muss ich gleich auf meinen Mitstreiter Alex Trepitsch hinweisen. Eigentlich hätte nämlich der Publikumspreis mindestens geteilt gehört, weil er war ein großartiger Gegner, der noch aus der alten Slammer-Schule kommt, also aus der alten Riege, als es noch die großen Wortakrobaten gab, die ja heute auch ein bisschen seltener werden in diesem Metier. Und der versucht das zum Beispiel über die Pilzkunde dezent erotisch zu sein. Das war sehr, also für mich auch sehr unterhaltsam. Das fand ich sehr, sehr gut. Und das halt wirklich auch mit einem großen, aktiven Wortschatz. Uwe Kolbe war, wie nennt man das, was Uwe Kolbe gemacht hat? Das ging eigentlich mehr in den Bereich der Liebe und auch richtete sich das an den Zweifel an der Liebe. Und da würde ich sagen, das waren klassisch gute Uwe Kolbe-Gedichte, wie man das von ihm gewohnt ist, genau. Und ich muss leider sagen, dass mir die Prosa tatsächlich, weil ich so aufgeregt war, darüber kann ich jetzt gar nicht sprechen, auf Gedichte zu konzentrieren, fällt mir manchmal einfacher, weil mir die näher sind. Ich war so aufgeregt, dass tatsächlich meine Mitstreiter, die Prosa vorgetragen haben, nicht wirklich in dem Maße wahrgenommen habe, wie sie es verdient hätten. Deswegen kann ich dazu jetzt wenig sagen.
Was mich total interessiert, wie kann ich mir eigentlich die Preisverleihung vorstellen? Haben da die Menschen im Publikum alle hochrote Köpfe und sind ein bisschen verschämt, weil es jetzt erotisch wird oder wie ist das?
Überhaupt nicht. Die Menschen dort, die zur Preisverleihung anwesend sind, sind das ganze Bramburi tatsächlich schon gewohnt. Also es sind oft Wiederholungstäter, die schon seit Jahren in Apfelstädt dabei sind, in der Pfarrgemeinde wohlgemerkt. Also die den Preis ja aufschreibt und sehr aufgeschlossen sind. Also ich habe niemanden mit hochroten Wangen gesehen. Ich bin ja auch recht harmlos gewesen. Ich weiß aber, dass tatsächlich die Prosa-Autoren zünftiger zur Sache gingen. Aber es hat sich keiner sichtlich geschämt. Das haben sie alle brav versteckt, weil es den Anlass zur Scham gab.
Wirst du dich mit deinem Schreiben jetzt noch weiter mit den Themen Liebe und Erotik auseinandersetzen oder war das nur mal so eine Phase und jetzt geht's wieder woanders lang?
Es war tatsächlich eine Phase und zwar eine wichtige Phase, da ich auch so ein bisschen in der Klemme steckte, was das Schreiben anbelangte, so am Hüngerschen Ton klebte und dafür war diese Spielfläche kam mir sehr zu Pass, dass ich mich ein bisschen davon lösen konnte und freier werden konnte. Und es gibt jetzt, glaube ich, 6 Gedichte, die ich getrost vertreten könnte, aber mehr als 10 wären es auf keinen Fall. Dann ist das auch.
Du wirfst da so einen schönen Begriff ein, den Hüngerschen Ton.
Ja.
Was ist der Hüngersche Ton?
Das weiß ich auch nicht ganz, aber wird mir nachgesagt, aber ich habe eine Ahnung, was das ist. Und zwar gibt es so eine, das lässt sich jetzt schwer beschreiben, es gibt so eine bestimmte Art, die Gedichte zu verfassen. Das ist teils sehr erzählend, dann gibt es immer wieder den Hang zum Apokoinu, dann meistens daktylisch im Rhythmus, fast immer. Und ich kriege das schwer los. Und desto älter ich werde, desto mehr fräst sich auch dieser innere Rhythmus ins Gehirn. Und das ist gar nicht schlimm, aber man braucht auch mal Abstand davon und möchte auch mal versuchen, was sich da noch so entwickelt. Genau.
Mir ist das vorhin schon mal aufgefallen, weil ich natürlich, ich hatte ja schon vorher das Wissen, dass du meintest, dass du gar nicht so viel Texte zum Thema Liebe hast. Dann haben wir über dein Buch gesprochen. Und du meintest, da ging es auch um die Liebe der Familie. Ist das nicht vielleicht auch irgendwie so, also ist das dann so eine Sache, dass sich das vielleicht in andere Bereiche dann doch einschleicht, sozusagen, das Thema?
Das glaube ich schon, das meinte ich ja auch vorhin. Ich glaube, grundsätzlich ist das immer ein Thema, das mich beschäftigt. Egal in welchen Facetten, also die Liebe ist ja sehr umfangreich und lässt sich auf alles Mögliche übertragen und spielt in allen möglichen Lebensbereichen, auch wenn es uns gar nicht so bewusst ist, eine Rolle. Das schon, genau. Also implizit verhandle ich das immer wieder auf bestimmte Art und Weisen.
Dann wäre es sehr schön, wenn du uns jetzt das eine oder andere Gedicht vorlesen könntest.
Genau. Ich schreibe meine Sehnsuchtsprotokolle, fliegen unter der Landschaft vielleicht der Baltischen See entlang. Meine Hüfte ist eine Vollweise, schreibe ich. Meine Hüfte schmiegt sich an jedermann so einfach, nicht wahr? Leuchtet dein Gesicht um meine Hüfte, müssen wir Sorge tragen. Sehr indezent nähen wir schwarzen Tüll und meine Hüfte ist in Trauer, schreibe ich. Meine Sehnsucht läuft aus allen Kanälen, Honig und Schweiß. Mein Körper suppt den Honig aus jeder Pore, fließt etwas, fließe ich aus den eigenen Poren, werde ich aus ich, werde ich, wechsle die Laken stündlich. Die Honigwäsche lockt die Bienensummen, meine Sehnsuchtsprotokolle, durch meine Wiesen rauscht Honig, schreibe ich, der Baltischen See. Vielleicht das Urgedicht. Das ist mein biegsamer Rücken, ein Vogel leichtes bin ich, unter deinen Händen bewege ich mich, bewegst du mich wie dünnes Gezweig bin ich, leicht gebogen und ein wenig verweht bricht Wind über, das Gezweig bin ich. Rauschende, flimmernde Härchen auf meinem Rücken zieht ein Wind über das Fell, zieht durch die flimmernden Härchen bricht Wind. Aus deinen Händen biegt sich mein Rücken, bieg ich mich, aus den Händen schüttelst du alle Wetter, schiebst Wolken über meinem Tal, zupfst den Himmel zurecht, das Gezweig in meinem Tal, kämmst du nach links oder rechts meinen gebogenen Rücken entlang, fühlst über meine Knochen, verschiebst du meine Knochen, spielen Klavier, in meinem Rücken spielt Musik, du musst nur dein Ohr auflegen, deine Hände spielen mein Knochenklavier, bis ich knicke, wie dünnes Gezweig zu brechen bin.
Beschreibe doch bitte mal kurz mit eigenen Worten, was für eine Veranstaltung die Mitteldeutsche Lyriknacht ist.
Die Mitteldeutsche Lyriknacht ist eine ganz wunderbare und ganz besondere Veranstaltung. Und jeder, der schon mal vor Ort war, kann dies nur bestätigen, die voller Zauber steckt. Und zwar, die Mitteldeutsche Lyriknacht wurde erfunden quasi mehr oder minder von Gisela Kraft vor, ich glaube, nun sind es schon 14 Jahre. Also wir sind schon eine richtige Institution geworden. Und zwar werden dort, ich glaube, am Anfang waren es sogar 7 bis 8 Dichter. Heute sind es 5, damit wir mehr Zeit für die einzelnen Dichter haben. 5 Dichter aus dem mitteltürkischen Raum versammelt. Begleitet werden diese Dichter von den Schülerinnen und Schülern des Musikgymnasiums, die sich extra auf diese Texte vorbereiten, also wirklich auch jedes Stück extra auswählen und den Texten gerecht zu werden, zumindest den Textproben, die sie kennen. Und das ergibt dann wirklich einen ganz zauberhaften, verwunschenen Abend, weil man die ganze Zeit auch noch aus dem riesengroßen Fenster in der Aula des Belvedere Musikgymnasiums herausblicken kann, wie der Herbst gerade zur Neige geht. Das hat schon seit Jahren einen ganz besonderen Flair bewährt, genau.
Du hast jetzt kurz runterkorrigiert von Mitteldeutsch auf Mittelthüringisch.
Achso, das war schon wieder ein Sprachfehler. Natürlich ist es die Mitteldeutsche. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Die Mitteldeutsche Lyriknacht in Thüringen, in Weimar. So.
Die Mittellyrische Thüringennacht genau. In Deutschland.
Schon ein Wortungetüm.
Ich habe auf weimar.de gelesen, dass die Mitteldeutsche Lyriknacht, die 13., wenn ich das Römische hier richtig lesen kann, zum letzten Mal im Musikgymnasium Schloss Belvedere stattfindet und mich gefragt, wie es wohl dazu kommt, dass sie zum letzten Mal stattfindet.
Also es ist sehr unglücklich beschrieben, denn sie findet zum letzten Mal nur im Musikgymnasium statt, aber die Mitteldeutsche Lyriknacht findet nicht zum letzten Mal, Gott sei Dank, statt. Wir werden unseren Pegasus schnappen und umziehen und das hat ganz viele Gründe. Zum einen ist es, glaube ich, wichtig, dass ein wenig frischer Wind, so schön und wunderbar wie alles war, hindurch weht, was sich für mich aber eher auf die Lyriker bezieht, dazu kann ich später noch was sagen. Und zum anderen ist es so, dass durch die ganzen vielen Schulreformen auch das Musikgymnasium darunter leidet. Die Lehrer haben unglaublich viel zu tun, die Schüler haben ein enormes Pensum und wir können nicht mehr erwarten, dass sie es einfach schaffen, diese Lyriknacht so lange vorzubereiten. Die haben ihre Ferien dafür geopfert und vieles mehr und das eigentlich in nicht mehr in einem verträglichen Maß. Genau, und deswegen haben wir überlegt, wir ziehen einfach um und wir werden sehen, wo wir uns nächstes Jahr befinden. Vielleicht das Gaswerk oder das Lichthaus. Da muss aber noch vieles beachtet werden und da müssen wir uns einfach nochmal die Räume anschauen und begehen, ob das alles passt. Aber wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr umziehen, genau. Aber die Lyriknacht wird es weiterhin geben, so ich hoffe.
Aber es soll auch in Weimar bleiben.
Genau, es soll in Weimar bleiben.
Mhm. Wenn die jetzt alle so viel zu tun haben, fallen dann auch für die kommenden Jahre die musikalischen Einlagen der Belvedere-Schüler weg?
Der Schüler schon, die musikalischen Einlagen nein. Weil natürlich für die Schüler ist es noch schwieriger. Also wie gesagt, wir können ihnen das einfach nicht mehr zumuten. Und erst recht ist noch schwieriger, die Instrumente noch zu umherzutransportieren in der Stadt und so weiter und so fort. Uns wird das Problem, das wir jetzt gerade haben, auch nicht lösen. Und deshalb, es wird musikalische Begleitung geben. Man darf gespannt sein. Ich kann jetzt noch nicht so viel verraten, aber es wird sehr passend und sehr schön.
Ich würde jetzt trotzdem schon mal gerne auf das später zu sprechen kommen, das du eben schon angekündigt hast, was sich ändert bezüglich der Autorenauswahl.
Was sich ändert oder was sich ändern wird, ist, dass es dieses Jahr zum ersten Mal einen Lyriker geben wird ohne mitteldeutschen Bezug. Und dass sich das auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen wird. Und zwar ausschlaggebend war ein wunderbarer Gedichtband von Ulrich Koch. Uhren zogen mich auf, hieß dieser Band. Und ich konnte bei Ulrich Koch beim besten Willen keine Oma in Ostdeutschland finden und keinen Bezug herstellen. Und ich habe mich dann doch recht geärgert, dass man sich so vieler guter Dichter beschneidet. Nicht, dass uns in Mitteldeutschland die guten Dichter ausgehen, aber man kann viele eben nicht einladen. Und deswegen haben wir uns jetzt zusammengetan und über das Konzept noch einmal nachgedacht. Und wir werden das jetzt insofern ganz milde aufweichen, dass es einen Lyriker geben wird, der hier keine Oma haben muss und keinen Opa haben muss, der auch überhaupt keinen Bezug haben muss, sondern der einfach tolle Gedichte schreibt. Darum geht es ja eigentlich in so einer Lyriknacht.
Und das ist auch nicht an irgendwelche Förderrichtlinien geknüpft, dass irgendwo drin steht, wenn das Ding so heißt, dann muss auch Mitteldeutschland irgendwo drin sein oder so?
Dezent. Wir bewegen uns noch im rechtlichen Rahmen.
Okay. Dann kommen wir mal zu den Lyrikerinnen und Lyrikern in diesem Jahr. Du meintest jetzt, Namen wieder vergessen, Uwe Koch?
Nee, Ulrich Koch kommt
Ulrich
noch nicht.
Koch, genau,
der wird ich hoffe, nächstes Jahr kommen. Dieses Jahr wollte ich mit Silke Scheuermann starten, die nämlich, glaube ich, so gut wie noch nie hier in den Landen war oder wenn dann sehr, sehr selten eine sehr, sehr große, bekannte, trotz ihres recht jungen Alters Dichterin. Barbara Köhler wird kommen, auf die ich mich sehr freue, der ich wirklich schon seit Jahren versuche, eine Entscheidung zu kommen, abzuringen. Und dieses Jahr endlich hat sie zugesagt, das war wie Ostern und Weihnachten für mich zusammen. Es wird Jörg Bernig kommen, es wird Robert Loth kommen, ein Debütant, der vielleicht vielen in Erfurt auch bekannt ist durch Mikro Kleinstgarten, dieses kleine Label, da er auch eine Doppelbegabung, er ist auch Musiker von Hause aus und wird zugleich sein Debüt vorstellen, das in der Literarischen Gesellschaft erscheinen wird, und zwar die Jahresgabe wird er dort bestreiten. Und wen habe ich jetzt noch vergessen, Ulrich Zieger wird kommen, genau. Ursprünglich ein Magdeburger Pflänzchen, der jetzt aber in Frankreich lebt. Auf den freue ich mich auch sehr.
Das sind jetzt alles Namen, die mir nicht viel sagen und wahrscheinlich auch Hörern da draußen, nehme ich mal an, auch nicht besonders viel. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was diese Lyrikerinnen und Lyriker auszeichnet, außer dass sie vielleicht einen Bezug zu Mitteldeutschland haben?
Das ist ja immer das Problem, dass die Lyrikernamen doch recht schnell verschwinden, weil sie relativ wenig Gehör in den hiesigen Informationsmedien finden. Es sei denn, sie sind gestorben, wie Helga Nowak, die übrigens auch kurz zu Wort kommen wird, die letztes Jahr an Weihnachten übrigens starb und die ich wie jedes Jahr stelle ich ja einen toten Dichter vor und dieses Jahr wird es Helga Nowak sein. Zu den Dichtern jetzt ad hoc was zu sagen, fällt mir sehr schwer. Bei Barbara Köhler, man muss sie einfach also gesehen und gehört haben zugleich. Das ist eine Frau, da der ganze Körper sich im Rhythmus bewegt, da die Hände spielen, hat, ich glaube, ihr berühmtestes, oder einer ihrer ganz berühmten Bände ist Deutsches Roulette. Unter anderem hat sie einen wunderbaren dichterischen, lyrischen Versuch über die Odyssee, über Penelope in den letzten Jahren veröffentlicht, der auch ganz herausragend ist. Also es wäre über alle, jetzt wird das ganz ungerecht, es wäre über alle sehr viel zu sagen, aber dafür müsste ich auch meinen Kopf nochmal, den ganzen Kramuri in meinem Kopf umwälzen und es ordentlich hervorzubringen. Genau. Man soll einfach kommen und staunen und hören und sich die Ohren übervoll mit wunderbaren Worten laben und Teil des Ganzen sein. Das ist, glaube ich, der beste Eindruck, den man haben kann. Und keine Angst vor Lyrik haben.
Und dann gespannt sein, wo es denn wo im nächsten Jahr sein wird.
Genau, es wird eine Überraschung werden, aber ich denke, wir können es im Oktober schon verkünden, damit die Leute nicht ganz im Ungewissen und Ungefähren gelassen werden, genau. Mhm.
Außerdem bist du ja 2014 auch wieder beim Textilfestival zu erleben und das findet ja jetzt zum vierten Mal statt und du hast eigentlich fast in jedem Jahr irgendwie dran teilgenommen. Du hast mal gelesen, du hast Workshops gegeben. Da scheint eine enge Verbindung zu bestehen. Was macht denn das Textilfestival für dich so attraktiv, dass du immer wieder daran teilnimmst?
Also zum einen sind es die Veranstalter, die ich jetzt alle mal loben muss. Ganz vorne an Alex, dass in dieser kleinen Stadt, Erfurt ist ein schwieriges Pflaster für Literatur. Und es, ich weiß nicht, woran es liegt, es tut sich recht wenig. Und das Textilfestival ist auch einer dieser Leuchttürme, die man einfach braucht, erst recht in dieser Stadt, da sich so wenig tut. Und ansonsten bin ich der Veranstaltung einfach insofern, was heißt, ich bin verpflichtet. Ich bin ja zu Dank verpflichtet, weil ich eingeladen wurde. Ich habe immer schon ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, oh Gott, wer will dich da noch sehen und hören? Das war jetzt wirklich ein Tick zu oft. Aber also ich bin zu Dank verpflichtet und nehme jedes Mal gerne teilweise eine ganz besondere Atmosphäre ist. Also ähnlich wie bei der Lyriknacht. Das macht der Ort, das macht die Kulisse, das macht die ganze Zusammenstellung, die wunderbare Programmarbeit, die Vorbereitung, auch die vielen diversen Kunstwerkstätten. Ich finde es einfach großartig. Es sollte viel mehr davon geben. Und ich hoffe, das Textilfestival hält sich noch ein paar Jahre.
Abschließend, ich habe gelesen, dass du selbst gesagt hast, du würdest gar nicht so viel schreiben. Es soll heißen, bei dir gibt es keine überquellenden Schubladen mit unveröffentlichten Fragmenten, sondern wenn du dich an irgendwas ransetzt, dann ziehst du das in der Regel auch durch. Woran sitzt denn Nancy Hünger gerade?
Also erstmal, man hält das gerne für Koketterie, die armen Chefredakteure, so manche Literaturzeitschrift können das aber nur bestätigen. Tatsächlich bin ich sehr, sehr langsam. Momentan sitze ich... Oder noch sitze ich gar nicht daran. Momentan beschäftige ich mich sehr viel mit Franz Fühmann, falls sehr viel noch ein Begriff sein sollte, der mich, wie soll ich sagen, ganz aufgesogen hat und momentan auch minütlich beschäftigt und meinen ganzen Kopf besetzt hat. Und eventuell, wenn alles gut geht, wird ein kleiner Essay daraus entspringen und an einer Rede zu einem kleinen Preis, wo ich ein bisschen mit einem auch leider vergessenen Künstler, Bastian Ader, herumbastle, um etwas über das Scheitern zu sagen, genau.
Aber du hast kein größeres Projekt, ein Gedichtband, ein nach dem Familienalbum kommt vielleicht die Musikkassette, das Mixtape oder irgendwie sowas.
nein, momentan nicht. Das ist ja auch immer, also als das, als Wir sind golden, wir sind aus Blut fertig war, war ich auch schwer erschöpft. Ich brauche sehr lange, um wieder so viel Stoff zu sammeln, dass ich was Gescheites beisammen habe. Also es gibt natürlich einzelnes Stückwerk, ab und zu Gedichte, aber auch selten, die mal entstehen und das summiert sich alles und sammelt sich und vielleicht wird es demnächst bald wieder einen neuen Lyrikband geben. Aber da braucht es noch einiger Muße und einiger Zeit und auch noch, ja, also es, eine Menge Arbeit muss dann auch geschehen.